vom Glauben reden und zwar erzählen. Das ist unsere Predigtreihe. Und wir haben schon gehört, Bilder entwickeln eine stärkere Wirkung im Kopf als Argumente. Mir geht es jedenfalls so, wenn jemand eine Geschichte erzählt, sehr anschaulich erzählen kann, dann tauche ich in die Bilder, die dadurch in meinem Kopf entstehen, förmlich ein. Und deshalb höre ich sehr gerne Hörbücher. Das ist sehr entspannend und faszinierend zugleich. Dabei mag ich historische Romane. Ohne die Gegebenheiten von damals aus erster Hand zu kennen, bekomme ich durch das Erzählen das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Die Kleidung, die Bauwerke, die Gerüche erscheinen mir ganz real für meine Sinne. So funktioniert unser Gehirn. Wir nehmen leichter etwas auf, wenn uns eine Geschichte erzählt wird, die ein Bild oder Bilder in unserem Kopf erzeugt. Zum Beispiel, diese Woche erlebten wir beim Einsteigen ins Auto etwas Überraschendes. Dani und ich saßen bereits und als sie sich auf dem Fahrersitz umwendete, um zurückzusetzen aus der Einfahrt heraus, entfuhr ihr ein erschreckter Laut. Aber sie hatte niemanden angefahren, es näherte sich auch kein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, sondern auf unserer Rücksitzbank saß seelenruhig eine Katze aus der Nachbarschaft. Wie bist du denn hier reingekommen, fragten wir mehr uns selbst als das Tier. Dann fiel uns ein, dass wir uns beim Ausladen der Getränkekisten vor einer halben Stunde reichlich Zeit gelassen hatten und währenddessen die Heckklappe offen stand. Dabei musste die Katze ihren gemütlichen Platz zum Ausruhen entdeckt haben. Zu unserer freudigen Überraschung waren keine weiteren Spuren oder Hinterlassenschaften sichtbar. Bis auf ein paar nasse Pfotenspuren vom Regen deutete nichts darauf hin, dass die Katze, bis wir wieder zum Auto zurückkehrten, eingesperrt gewesen war. Selbst als wir die Tür öffneten, sprang sie nicht erleichtert davon. Wir mussten sie regelrecht auffordern, wieder ihre eigenen Wege zu gehen. Das war also nochmal gut ausgegangen. Nicht auszudenken, wie der Innenraum unseres Wagens ausgesehen hätte, wenn wir nicht noch einmal hätten losfahren wollen und das Tier die ganze Nacht eingesperrt gewesen wäre. Aber so ist der vorübergehende Katzenbesuch für uns eine lustige Anekdote zum Schmunzeln. Diese Katze fühlte sich offensichtlich wohl und hatte Vertrauen in unseren fahrbaren Untersatz gesetzt. Ja, vielleicht geht es dir jetzt so, dass du ein Bild einer zufriedenen oder vorwitzigen Katze vor Augen hast und mit uns über das zufällige Happy End dieses unerwarteten Besuchs schmunzeln kannst. Bilder schaffen Verbundenheit. Bilder schaffen Verbundenheit. Und das gilt auch für den Glauben. Menschen haben es leichter, sich für den Glauben zu öffnen, wenn sie Geschichten und Bilder vor Augen haben. Nicht umsonst hat Jesus ja immer wieder Gleichnisse erzählt. Gleichnisse übersetzt heißt nichts anderes als bildhafte Vergleiche. Das hat eine viel größere Wirkung als Argumente oder Wahrheiten, die dir wichtig sind. Viel spannender als Thesen, als mit Thesen dargelegt klingt der Glaube, wenn deine Erfahrung, deine persönliche Geschichte diese Wahrheiten widerspiegeln. Vielleicht fällt es dir sogar viel leichter zu erzählen, als zu argumentieren. Wie gut für dich, denn Geschichten lassen Bilder in unseren Köpfen entstehen und Bilder entfalten eine viel stärkere Kraft als Worte. Wenn du erstmal ein Bild vor deinem inneren Auge hast oder es im Kopf deines Gegenübers hineingepflanzt hast, dann kannst du es problemlos mit Argumenten unterfüttern. Das wirkt dann verstärkend. Auch dazu ein Beispiel. Dem Glauben wandte ich mich zu, als ich als Kind voller Vertrauen immer wieder in den Kindergottesdienst einer freien evangelischen Gemeinde gegangen bin und mich bei den Kindergottesdienstmitarbeitern herzlich willkommen fühlte. Und das ganz unabhängig vom Elternhaus. Die Gemeinde, das war für mich meine ganz eigene Entdeckung. Ein zweites Zuhause. Ich durfte hier meine Fragen stellen, zeigen, was ich schon wusste und bald zu denen gehören, zu den Großen gehören, die schon Bibelarbeit machten. Ich war stolz wie Oskar. Ich gehörte dazu. Ich darf hier so sein, wie ich bin. vorwitzig und wissbegierig. Das vermittelte mir ganz natürlich die Liebe Gottes, der uns ja auch mit offenen Armen empfängt und annimmt, der unsere Eigenschaften und Eigenheiten schätzt, weil er sie ja selbst in uns hineingelegt hat. Diesem Gott kann ich vertrauen. Das habe ich als Überzeugung in dieser Zeit vermittelt bekommen. Diesem Gott kannst du vertrauen. Vielleicht hast du durch diese kurze Schilderung nun auch eine kleine Vorstellung von dem, wie sich Glaube anfühlt und was Glauben ausmacht. Für mich ist Glaube eine vertrauensvolle Beziehung. Weil Bilder eine so starke Wirkung haben, solltest du aber nicht das Umgekehrte versuchen. Also zunächst einmal ein düsteres Bild zeichnen und vor diesem Hintergrund dann das viel erstrebenswertere und schönere zu umwerben, um das es dir eigentlich geht. Also weil du vielleicht den Glauben als Gegenmodell zu einem Leben ohne Gott darstellen möchtest und deshalb eine düstere Beschreibung wählst oder Situationen, die deine Zuhörer unbedingt vermeiden sollten. Ich muss dir leider sagen, wenn du es so versuchst, machst du es dir nur unnötig schwer. Das düstere Bild ist nämlich viel stärker als alle Worte, die du hinterher machst. Sie lassen sich nicht mehr löschen. Das Bild lässt sich nicht mehr löschen. Dieses Bild überlagert die als negative Folie alle schönen Worte, die du dann für das aufwendest, was du eigentlich vermitteln willst. Und das liegt daran, dass Bilder und Argumente in unserem Kopf, in unserem Gehirn in zwei verschiedenen Hälften verarbeitet werden. In der rechten Gehirnhälfte werden die Bilder gespeichert und in der linken die Worte und Argumente. Also von mir aus gesehen ist das jetzt, glaube ich, rechts, ne? Ja, genau. Ihr müsst dann umdenken. Also auf meiner Seite rechts. Und links. In der rechten Seite werden die Bilder gespeichert und in der linken die Argumente. Und die Bilder auf der rechten Seite lassen sich zum Beispiel mit folgenden Worten verknüpfen. Vielleicht erkennt ihr die Bilder. Leonardo da Vincis Schöpfung des Menschen, ein Astronaut im Weltall und eine Schippe voll Dreck. Man könnte jetzt diese Worte miteinander verknüpfen, sinnvoll, sodass sie ein positives Ganzes ergeben. Der Mensch, ein Geschöpf Gottes, aus Erde gemacht und dennoch, oder gerade deshalb, weil Gott ihn gemacht hat zu seinem Bild, ist er kreativ und intelligent und kann schließlich nach den Sternen greifen. Und das veranschaulicht ganz bildhaft den Psalm 8, der sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott. Also diese Worte können die Bilder unterstützen. Aber es wäre nicht möglich, zu versuchen, diese Bilder mit Worten durchzustreichen und zu sagen, der Mensch ist nur ein hochgezüchteter Affe oder wir sehen hier gar keinen Menschen, das ist alles nur Fake. Die Landung auf dem Mond war Fake. Die Bilder sprechen eine viel stärkere Sprache. Also Worte können das, was du siehst, nicht löschen. Ihr seht zum Beispiel hier die rechte Gehirnhälfte mit weißen Herzen auf rotem Hintergrund. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, das ist blau, dann würde das eure rechte Gehirnhälfte immer durchstreichen. Die linke Gehirnhälfte mit den Worten, Argumenten kommt dagegen nicht an. Wenn du also versuchst, ein Bild mit Worten zu entkräften, dann läuft dein Versuch fehl. Das Beste, was du tun kannst, ist, von vornherein einen Bildeindruck zu erzeugen, und zwar den, auf den du hinaus möchtest. Ansonsten verbinden sich alle deine Worte mit dem Bild, das du als Fundament gelegt hast. Um das auszugleichen, brauchst du ein genauso starkes und einprägsames Bild. Das ist schwierig. Also zum Glauben einzuladen und vorher die Hölle besonders heiß auszumalen, das geht fehl. Das ist so wie mit dem Raucher, der sagt, mein Ziel ist es, mit dem Rauchen aufzuhören. Also das Rauchen, aufhören, das Aufhören wäre dann eins von diesen Strichen da. Man versucht etwas, was einen lange prägt, durchzustreichen. Aber der Satz, mein Ziel ist es, mit dem Rauchen aufzuhören, erzeugt ein Bild in dem Kopf dieses Rauchers. Vielleicht bleibt als Bild die qualmende Zigarette zurück oder vielleicht sogar die Pause und das Plaudern mit der Arbeitskollegin. Oder er hat den Moment vor Augen und den Geruch in der Nase, in dem er genüsslich den Tabakdampf einsaugt. Weil es geht ja um das Rauchen. Das kleine Wörtchen aufhören kommt gegen diese Bildergewalt überhaupt nicht an. Mit aufhören lässt sich gar kein Bild verbinden. Versucht das mal. Verbindet mal mit dem Wort aufhören ein Bild. Es braucht also eine Alternative, wie das zukünftige, gesunde, freie und selbstbestimmte Leben mit frischer Luft und genüsslichen Spaziergängen aussieht, um ein attraktives Bild im Kopf zu haben, das stärker ist als der Drang, zur Zigarette zu greifen. Dann erst entsteht die Offenheit und der Wille, etwas zu verändern. Erzählen schafft Offenheit. Als Paulus, der große Missionar in Kleinasien im ersten Jahrhundert, sich für seinen Glauben verteidigen muss, wählt er keine Strategie, bei der er Argumente der Gegenseite entkräftet, indem er aufzählt, welche ihrer Aussagen alle falsch sind oder welche Annahmen nicht stimmen. Nein, damit hält er sich nicht auf. Stattdessen erzählt Paulus seine Geschichte, seine Erfahrungen mit dem Glauben an Jesus. Eben haben wir genau das aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26, gehört. Die jüdischen Führer wollen ihn töten lassen und versuchen, dies durch die Obrigkeit durchzusetzen. Nach langem Hin und Her sitzt er nun vor Festus, dem Prokurator von Judäa, König Agrippa und einer ganzen Elite der römischen und jüdischen Macht und wird gebeten, sich selbst gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Paulus tut das in drei Teilen. Er malt zunächst denen, die über ihn urteilen sollen, seine Lebensgeschichte vor Augen. Paulus erzählt, wie sein Leben aussah, bevor er Jesus begegnet ist. Er führt den Leuten vor Augen, ihr kennt mich doch. Ich bin aus Jerusalem, ein angesehener Mann. Die Leute kennen mich, die wissen, wie ich drauf war. Ich war einer, der es ernst gemeint hat. Ein Pharisäer, einer, der ein hochanständiges und religiöses Leben geführt hat. Was wollt ihr mir vorwerfen? Ich bin im jüdischen Glauben erzogen, nach der Zeltmacherlehre habe ich Theologie studiert, ganz streng nach Vorschrift gelebt. Er beschreibt dann auch, wie er sich verrannt hatte, er verfolgte Christen, folterte sie und ließ sie steinigen. Aber Paulus schildert sich dabei als einer von ihnen, von denen, die ihn anklagen, als den Inbegriff eines zutiefst moralischen und religiösen Menschen, der getrieben ist, es richtig zu machen. Und dann, im zweiten Schritt, schildert Paulus das einschneidende Ereignis, das sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Apostelgeschichte 26, Abvers 13. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ein starkes, einprägsames Bild, das blendende Licht vom Himmel, das stark genug war, um diesen pflichtbewussten Paulus zu stoppen. Und dann fährt Paulus drittens fort, was das in ihm bewirkt hat. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von ihrer Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich noch heute vor allen den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben. Nämlich, dass Christus, der versprochene Retter, leiden muss und als erster von den Toten erstehen wird, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht der Rettung zu bringen. Wieder die Rede vom Licht, das starke Bild, das ihn umgekehrt hat und das jetzt andere Menschen die Richtung weist. Tja, und dann? Was kommt nach dieser Geschichte? Ist es so, je besser die Geschichte, desto mehr Bekehrungen? Also je besser du erzählen kannst, desto mehr kommen zum Glauben? Wir lesen von zwei Reaktionen auf diese Geschichte von Paulus in der Apostelgeschichte. Da ist die erste Reaktion von Festus. Der sagt, du bist verrückt geworden. Paulus, das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Festus hat den Eindruck, einen Verrückten vor sich sitzen zu haben. Wie sollte er auch verstehen? Er hat es ja nicht erlebt. Aber nun hat er wenigstens einmal einen Eindruck davon bekommen, was Glauben ausmacht und was das in einem Leben eines anderen Menschen bewirkt. Aber sein Fazit dieser Geschichte lautet: verrückt. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Menschen erklären dich für verrückt, weil du glaubst. Auch wenn du mehr erzählst, als argumentierst. Aber wir lesen auch von der zweiten Reaktion. Von Agrippa. Jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Zwei Männer und zwei vollkommen unterschiedliche Reaktionen. Bei Agrippa merken wir, dass diese Geschichte des Paulus etwas in ihm angestoßen hat. Sie hatte die Kraft, diesen Mann ins Nachdenken zu bringen. Sie berührt ihn. Sie lässt in ihm etwas anklingen und er fühlt sich herausgefordert, eine Antwort zu geben. So kann es auch bei dir, deinen Begegnungen und deinem Erzählen sein. Denn deine persönliche Geschichte zählt. Zugegeben, die Geschichte von Paulus ist spektakulär. Das Licht am Himmel, wer von uns kann so eine Geschichte erzählen? Aber es geht nicht um spektakuläre Geschichten, sondern um deine persönliche. War es eine Stimme, die du plötzlich gehört hast? Eine innere vielleicht, eine äußere? Oder ist es einfach ein Bibelvers gewesen, der dich förmlich angesprungen hat? Oder auch ganz einfach Jahre der Begegnungen mit dem Glauben? Ein Ausspruch einer Freundin, die dich zum Gottesdienst eingeladen hat? Vielleicht auch die Geburt eines Kindes und die Frage, wer hat uns das geschenkt? Oder das andere, die Fragen am Grab einer lieben Person, warum war das alles? Oder einfach die Unruhe und Leere in dir, die dich hat fragen lassen nach Gott. Vielleicht willst du jetzt einwenden, naja, was habe ich denn da schon erlebt? Was kann ich denn erzählen? Meine Geschichte ist eben nicht spektakulär und mir fällt das auch schwer, das in Worte zu fassen. Vor allem vielleicht denen, die aus christlichen Elternhäusern stammen, fällt es schwer zu erzählen, ja, wie war das denn mit dem zum Glauben kommen? Das war ja so ein allmählicher, langsamer Prozess. Und deshalb wünsche ich mir, dass du das Entscheidende von heute Morgen mitnimmst. Das Wichtigste, das ich dir einprägen möchte heute Morgen, ist, deine Geschichte ist nicht deshalb so wichtig, weil sie so spektakulär ist, sondern die ist deshalb so wichtig, weil sie Teil der umfassenden Geschichte Gottes mit dieser Welt ist. Du und deine Glaubensgeschichte, Du bist Teil der umfassenden Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und diese Geschichte Gottes mit dieser Welt ist die beste Geschichte, die je erzählt wurde. Sie setzt sich fort in dir, in unserer Gemeinde, in den Gemeinden weltweit. Und sie wäre unvollständig, wenn deine Geschichte fehlen würde. Deine und meine kleine Geschichte sind ein kleiner, aber ein wichtiger Teil seiner Geschichte mit dieser Welt. Und in dem Moment, in dem du erkennst, dass es einen direkten Bezug zwischen dem Evangelium, also das heißt übersetzt, der guten Nachricht, dass Gott seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, damit du leben kannst. Also in dem Moment, in dem du erkennst, dass es einen direkten Bezug zwischen dem Evangelium und deiner eigenen Geschichte gibt, dann gehen dir vielleicht Lichter auf. Ich kann wiedergefunden werden, so wie der verlorene Sohn. Ich kann nach Hause kommen. Oder ich erkenne in dieser Geschichte Gottes mit der Welt plötzlich, der gute Hirte, der sorgt auch für mich. Oder so wie Menschen in der Bibel lange Durststrecken durchgehalten haben, kann ich auch von Gott durchgetragen werden. Oder so wie Menschen Wunder in ihrer Not erfahren durften, darf ich auch mit Gottes Hilfe rechnen. Und vielleicht hast du sie auch schon erlebt und darüber gestaunt, im Großen oder im Kleinen. Oder du entdeckst meine dringenden Bitten und Wünsche, wie die der bittenden Witwe, von der Jesus einmal erzählt, die finden bei Gott Gehör. Wenn dir das aufgeht, dann ist das die Kraft des Evangeliums. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt hat etwas mit dir und deiner Geschichte zu tun. Gott wurde Mensch für dich. Jesus gab sein Leben hin für dich und starb am Kreuz, damit unfertige und schuldbehaftete Lebenssituationen nicht das letzte Wort haben, sondern in Jesus aufgehoben sind. Du bekommst eine zweite und eine dritte Chance. Und du bist von dem Druck befreit, hier und in dieser Zeit perfekt zu werden. Und gleichzeitig darfst du hoffen, durch die Auferstehung von Jesus Christus hast du die feste Hoffnung, dass dein Leben vor Gott einmal eine ganz runde Sache sein wird. Da haben alle Anstrengungen und alles Versagen ein Ende. Und so kommt Gottes Geschichte und deine Lebensgeschichte zusammen. Wie auch immer die Reaktionen der anderen darauf sein werden, Deine Geschichte hat eine Kraft. Eine Kraft, weil sich darin Jesu Kraft zeigt. Es ist eine Geschichte, die berührt und helfen kann, besser zu verstehen oder auch zu ermutigen, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Deine Geschichte mit Jesus. Erzähle sie. Amen.